Hebräisch. Und wenn man vom hebräischen Denken kommt, eigentlich vorbildlich. Ja. Das war für Paulus kein Problem, tagsüber Zelte zu flicken, mit Aquila zusammen und abends zu missionieren und Gemeinde zu bauen. Der hatte keine Identitätskrise an diesem Punkt. Der war nicht schizophren. Ja. Je griechischer wir geprägt sind, desto mehr mentale Blockaden hätten wir an dieser Stelle oder haben sie an dieser Stelle. Ja. Erziehung. Stichwort ist vorhin gefallen. Stichwort Erziehung. Ja. Was ist das Ziel von Erziehung im Hellenismus? Das Ziel von Erziehung im Hellenismus, ich gehe jetzt im Schnelldurchgang durch, ist Erkenntnis. Was ist das biblisch-hebräische Ziel von Erziehung? Der Anfang aller Weisheit ist, so ähnlich, die Furcht des Herrn. Der Anfang aller Erkenntnis ist die Furcht des Herrn. Das Ziel im biblisch-hebräischen von Erziehung ist Charakter. Im griechischen, hellenistischen Erkenntnis, Wissen. Ja. Und wir schauen uns mal an, was sagt Paulus zum Beispiel dem Timotheus, was soll er beachten, wenn er Pastoren und Älteste einsetzt oder Diakone und Älteste einsetzt? Er soll ihre Lebensführung beachten. Er soll danach achten, wie geht er mit ihnen, wie geht der Diakon, wie geht der Älteste mit seiner Familie um, mit seiner Frau, mit seinen Kindern? Er soll in gutem Ansehen sein in der Gesellschaft. Er soll ein gutes Ansehen haben aufgrund seiner Charakterstärke, seiner Tugenden. Ja. Hat jemals gefragt, wie Sokrates oder wie Plato mit seiner Frau umgegangen ist und mit seinen Kindern umgegangen ist? Und das als ein Maßstab dafür genommen, wie glaubwürdig seine Botschaft ist? Diese Kriterien sind uns verloren gegangen weithin. Ja. Das heißt, die konnten philosophieren in brillanter Weise, in genialer Weise. Und niemand schert sich darum, wenn sie dabei, was weiß ich, x-mal Ehebruch begonnen haben, Knaben geschändet haben oder sonst irgendwelchen Frevel begangen haben. Charakter war nicht wichtig im Griechischen. Ja. Charakter war eine Nebensächlichkeit. Ja. Bei Gott und dem hebräischen Gepräge ist es Hauptsache. Und alles Intellektuelle, das wird nicht gering geschätzt. Im Rahmen der Schöpfung ist auch klar, dass wir hier unseren Verstand bekommen haben, um was Gutes damit zu machen. Aber es ist dem Charakter zugeordnet und untergeordnet. Und so könnte ich weitermachen und könnte ich weitermachen. Ich wollte euch ein bisschen den Appetit wecken an dieser Stelle. Das war der dritte Punkt, der zweite Punkt, dynamische Einheit oder Dualismus. Ich nenne den dritten Punkt Jenseitigkeit oder Diesseitigkeit. Und ich nenne den vierten Punkt Individualismus oder Gemeinschaftssinn. Das sind also vier Themenkomplexe, wo man den Unterschied zwischen dem hellenistischen und dem hebräischen sehr gut festmachen kann. Ich wiederhole nochmal. Erstens unser Umgang mit Wahrheit. Im griechischen Relativ, im hebräischen Absolut. Unser Umgang mit der Frage Einheit oder Dualismus. Die Bibel spricht von einer dynamischen Einheit, auch der Einheit von Geist, Seele und Leib des Menschen. Ja. Ein griechischer Philosoph hätte nie sagen können, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Hätte kein griechischer Philosoph gesagt. Aber Jesus hat es gesagt, Paulus hat es gesagt, die Bibel sagt es. Das ist typisch hebräisch, typisch biblisch. Ja. Jenseitigkeit oder Diesseitigkeit. Es gibt eine Form des Idealismus, die ist nicht biblisch, sondern die ist griechisch. Wo man sich irgendwelchen Idealen verpflichtet oder Idealen nachstrebt in einer Weise, die nicht lebensnah ist. Das ist ein griechisches Gepräge. Ja. Jenseitigkeit oder Diesseitigkeit. Individualismus oder Gemeinschaftssinn ist das Viertes und ich komme damit jetzt zum Schluss dieses Teils. Das zeigt sich am besten an dem höchsten Gebot, das Jesus gegeben hat. Und wie heißt es? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist typisch biblisch-hebräisch, dass sich unsere Beziehung zu Gott zeigt und bewährt in der Beziehung zum Nächsten. Johannes geht so weit im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, dass du sagst, wenn du sagst, du liebst Gott, aber du liebst deinen Bruder nicht und du hilfst ihm nicht, dann bist du ein Lügner, dann bist du ein Heuchler. Ja, das ist hebräisch. Zutiefst hebräisch. Ja. Die Beziehung zu Gott bewährt sich und zeigt sich in der Beziehung zum Nächsten. Im Griechischen ist es ganz anders. Da genügt es, wenn man in der geistigen Welt schwebt. Da genügt es, wenn man irgendwo im 3., 5. oder 7. Himmel ist. Wie sich das auf das diesseitige Leben auswirkt, ist völlig irrelevant. Oder eine Nebensächlichkeit zumindest. Ja. Also ich hoffe, ich habe ein bisschen den Appetit geweckt an dieser Stelle. Was will ich sagen? Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Die Sache mit unseren Wurzeln im Judentum, im Jüdischen, im Alten Testament, in dem Erbe, das Gott dem jüdischen Volk anvertraut hat, ist keine nebensächliche Frage, ist kein Hobby von einigen Israelspinnen, ist eine Existenzfrage der Gemeinde Jesu auf allen Ebenen. Sehr zentral, sehr wesentlich. Ich will sagen, wir haben dieses Erbe leider weithin verspielt und verloren und sehr zu unserem Schaden. Sehr zu unserem Schaden. In dieses Vakuum sind andere Mächte und andere Kräfte hineingetreten und es hat der Kirche sehr viel Schaden zugefügt. Ich will sagen, wir leben in den Zeiten der Wiederherstellung. Und unser Gott ist ein großer Gott und er ist ein gnädiger Gott. Und er lässt uns nicht in unserem Schlamassel, weder persönlich noch gemeinschaftlich. Er liebt es, uns aus unserem Schlamassel herauszuholen, wenn wir bereit sind, unseren Teil an Fehlverhalten und Schuld einzugestehen und zu sagen, Herr, wir brauchen dich, bitte hilf uns. Bitte reinige uns von diesen Flecken, Makeln und Runzeln. Bitte hilf uns, alte Prägungen, alte Fehlverhalten zu überwinden. Und Gott ist dann sehr gnädig und auch sehr langmütig. Ja. Ich verstehe mich selbst noch sehr am Anfang meiner eigenen Suche, was es heißt, die biblisch-hebräischen Wurzeln für mich zu entdecken und in meinen Lebensstil, in mein Familienleben, in meine Mentalität umzusetzen. Sehr am Anfang. Und wenn man überlegt, über wie viele Generationen uns dies verloren gegangen ist, dürfen wir uns auch ein bisschen Zeit geben. Und Gott gibt uns ein bisschen Zeit. Wir brauchen hier nicht militant zu werden. Wir brauchen nicht fanatisch und extrem zu werden. Aber wir sollten ein offenes Herz haben. Wir sollten mit einem offenen Herz sagen, Gott, bitte hilf mir. Bitte hilf mir, neue Wege zu entdecken. Bitte hilf mir, tiefer zu verstehen, was du von Anfang an gemeint hast und wie ich das einbauen kann in mein Leben. Und wir sollten es tun mit in der Freiheit der Kinder Gottes, mit sehr viel Gnade für uns selbst und für andere. Und wir sollten es tun gleichwohl mit Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit und das nicht als ein Seiten- und Nebenthema abtun, sondern wissen, hier geht es wirklich um sehr zentrale Dinge. Zuletzt noch der versprochene Literaturhinweis. Das Buch, von dem ich hier rede, gibt es leider nur in Englisch, aus dem ich das meiste hier gezogen habe. Das ist von einem Professor Marvin Wilson, Alttestamentler aus USA, geschrieben worden, heißt Our Father Abraham. Aber dieses Buch hier hat nicht ganz so intensiv und doch ansatzweise, vielleicht für manche ist es sogar hilfreicher als das eher akademische Buch, eine ganze Menge Hinweise zu genau den Fragen, die ich heute angerissen habe, heute Nachmittag. Die ersten drei Kapitel sind grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema griechisch-hellenistisches Denken und ab Kapitel 4 geht es dann in die Untersuchung der Jerusalemer Urgemeinde und da geht es dann in die damalige Praxis mit guten Hinweisen für unsere heutige Praxis. Also ist nochmal eine Empfehlung für dieses Buch hier. Da werdet ihr mehr zu dem Thema finden. Okay? Und jetzt möchte ich mich dem Thema widmen, die Aufgaben des ganzen Leibes Jesu in Bezug auf Israel. Ich habe ganzen Leib Jesu hier unterstrichen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christenheit, als Kirche, als Gesamtgemeinde Jesu zu einer Identifikation mit diesem Anliegen kommen. Und dahinter stehen ganz tiefe Überzeugungen bei mir. Ich habe schon hingewiesen auf diesen Dreiklang Gemeinde, Mission, Israel. Ich würde die ganz gleiche Überzeugung, und ich habe ein bisschen von meiner Biografie erzählt, ich selbst bin ja in diesem Schwerpunktthema auch erst seit 7 Jahren drin. Ja, ich habe vorher verschiedene andere Schwerpunkte gehabt in meinem Dienst. Und von daher leben diese verschiedenen Dinge auch noch in mir. Und daraus gewinne ich auch meinen integrativen und brückenbauenden Ansatz. Ich würde, vielleicht ist es an der Stelle leichter nachzuvollziehen, wenn ich so anfange, ich würde mit der gleichen Überzeugung sagen, dass es nicht möglich ist, den Missionsbefehl zu Ende zu bringen, wenn diese Aufgabe nur den Missionsgesellschaften delegiert wird und wenn sich die breitere Gemeinde mit diesem Auftrag nicht identifizieren würde. Halte ich für unmöglich. So ist es von Gott nicht gedacht und so funktioniert es nicht. Ja. Es gibt Gesellschaften und Werke, die haben eine spezielle Berufung, die haben einen speziellen Part. Aber wenn das Anliegen, das Evangelium zu den Nationen zu bringen, nicht eine breite Identifikation und eine breite Unterstützung erfährt vom Gesamtleib Jesu, ja, dann werden wir dieses von Gott vorgegebene Ziel nicht erreichen. Und weil Gott daran interessiert ist, dass dieses Ziel erreicht wird, rüttelt er seine Gemeinde weltweit wach in Bezug auf die Erfüllung des Missionsbefehls. Und da gibt es verschiedene Elemente, verschiedene Werke, Dienste, Glieder am Leib, die jeweils ihre Funktion haben. Aber der Grundtatbestand ist der, es ist ein Auftrag an die Gesamtgemeinde und der kann nicht per Definition delegiert werden an ein paar Spezialisten. Könnt ihr mir dem Gedankengang folgen? Das Gleiche gilt fürs Thema Israel. Exakt in der gleichen Logik. Wir sind nicht nur partiell eingepfropft, wir sind als Christenheit schlechthin eingepfropft in diesen Ölbaum. Wir haben nicht nur partiell Verantwortung für unseren älteren Bruder, wir haben prinzipiell und per Definition Verantwortung für unseren älteren Bruder, ihn zur Eifersucht zu reizen, Israel zu segnen. Ja, das kann nicht delegiert werden an einige Spezialisten. Was nicht heißt, dass es einen sehr großen Fächer von verschiedenen Berufungen und Schwerpunkten gibt und dass Einzelne gibt, die hier eine spezielle Rolle von Gott zugewiesen bekommen haben oder einzelne Werke oder Organisationen, die eine spezielle Rolle von Gott zugewiesen bekommen. Aber wir als Israel-Werke und wir als Gesamtgemeinde Jesu dürfen nicht zulassen, dass hier eine Spaltung entsteht oder eine Spaltung sich fortsetzt. Und deswegen werbe ich um Gemeinden, werbe ich um Leiter dahingehend, dass wir ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bekommen, dass sie sich mit dem Grundauftrag insgesamt identifizieren, auf einer ähnlichen Ebene und mit ähnlicher Intensität, wie das für den Missionsbefehl zunehmend der Fall ist, und dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wir machen unseren Teil als diejenigen, die hier eine speziellere Berufung haben. Aber die Gemeinde macht ihren Teil, der genauso wichtig ist, damit wir gemeinsam unseren Auftrag erfüllen, bevor Jesus wiederkommt. Amen. Ich sage das mit sehr viel Intensität, weil ich davon überzeugt bin, anders wird es nicht gehen. Und anders soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Deswegen die Überschrift, die Aufgabe des ganzen Leibes Jesu. Ja, mit unterschiedlicher Rollenverteilung, mit unterschiedlicher Intensität und Prioritätensetzung. Aber das ist nicht die Aufgabe von Israel-Freunden und es ist auch nicht die Aufgabe von Israel-Werken. Ja, ich bin in eine ganze Reihe verschiedener Projekte involviert. Vielleicht sage ich das nochmal, auch an der Stelle. Und ich kann es euch als Gebetsanliegen sagen. Ich denke, ihr versteht es gut, wonach ich aus bin. Es ist ein Gebetsanliegen, es ist ein Geburtsprozess, der gerade läuft. Eines von den Projekten, in denen ich sehr involviert bin, ist die Planung eines Kongresses. Eines Kongresses zum Thema Gemeinde Israel und Gemeinde im Sinne auch sehr speziell von Ortsgemeinde. Es hat sich aus dem Jahr 2002 heraus ein Forum gebildet, ein christliches Forum für Israel, so nennen wir uns. Das ist ein loser Verbund von Israel-Werken, vorwiegend im charismatischen Raum angesiedelt, die zusammengefunden haben über die Solidaritätskundgebungen des Jahres 2002, Mai in Frankfurt, August in Berlin. Die Zusammenarbeit war prima und wir haben gesagt, wir wollen weiter in Verbindung miteinander bleiben. Und immer mal wieder gehen wir verschiedene Projekte miteinander an. Das letzte Projekt war der Jesustag, also unsere Nachmittagsveranstaltung am Jesustag, 11. September in Berlin. Wer von euch war in Berlin am 11. September? Das haben nicht viele. Und ich nehme an, ihr drei wart dann auch am Alexanderplatz am Nachmittag. Ja, also wir haben uns gesehen. Und das war unser letztes Projekt, das war eine gute Sache. Und eine der Sachen, die besonders erfreulich aus meiner Warte waren, da war die gute Zusammenarbeit mit dem Jesustag-Vorstand. Das war das erste Mal, dass wir als Israel-Werke eingeladen worden sind an einem Projekt, das primär missionarisch ausgerichtet war. Wie es der Jesustag ist, ein missionarisches Zeugnis und ein Gebetsmarsch. Und wir sind von ihnen eingeladen worden, wir mussten uns nicht aufdrängen. Wir sind vom Vorstand eingeladen worden in einer frühen Phase der Planung, doch bitte als Israel-Werke uns hier mit einzubringen. Das erste Mal, dass das geschehen ist, in der Nachkriegsgeschichte, soweit ich es weiß und zurückverfolgen kann. Das ist ein Meilenstein. Und diese Zusammenarbeit verlief gut, sehr gut, ja. Auf allen Ebenen. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Vorstand entwickelt. Insbesondere bin ich dankbar für den Kontakt zu Axel Nielsen und zu Heiner Rust. Ich nenne hier ein paar Namen, einfach weil das auch dokumentiert, das lebt, das ist real. Im Übrigen, weil ich Herrn Rust gerade erwähne, ich bin dabei, über die Dinge, über die ich hier lehre, ein Buch zu schreiben. Vor allen Dingen über das, was ich vormittags gelehrt habe. Das erscheint im Asaph Verlag in den nächsten 2-3 Monaten. Heiner Rust hat das Vorwort geschrieben. Und wer Interesse hat, ja, der darf sich in ein paar Monaten gerne besorgen. Ja, das ist vor allen Dingen dieser Vormittagsteil, wo ich ja große Lücken gelassen habe. Der wird da in Buchform weiter verfolgt. Also da ist ein gutes Miteinander im Gang und ermutigt aus diesem Miteinander sind wir weiter im Gespräch miteinander geblieben über diesen Gemeinde-Israel-Kongress. Und wir von Seiten der Israel-Werke haben gesagt, sind auf verschiedene Leiter von Gemeindebewegungen zugegangen und haben gesagt, wir brauchen eure Unterstützung für diesen Kongress. Lasst uns diesen Kongress auf gleicher Augenhöhe partnerschaftlich miteinander angehen und planen. Wo es geht um das Verhältnis von Ortsgemeinde zum Israel-Anliegen und von Israel-Werken zu den Ortsgemeinden. Und dass da, wo Belastung und Spannung und Not und Entfremdung da ist, dass da etwas ausheilt, etwas sich versöhnt, damit wir eben in diese Sache hineinkommen, die ich gerade beschrieben habe, dass es ein gemeinsames Anliegen wird, ein gemeinsamer Auftrag mit unterschiedlichen Rollen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es eine ganze Reihe von sehr maßgeblichen, glaubwürdigen, wunderbaren Männern Gottes und Persönlichkeiten gibt auf der Gemeindebewegungsseite, die bereit sind, hier mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sind in gutem Kontakt mit Ingolf Elzel, der ist wahrscheinlich euch besonders vertraut. Wir sind in gutem Kontakt mit Wolfhard Magies, mit Christoph Hesselbart, mit der geistlichen Gemeindeerneuerung und sogar mit der katholisch-charismatischen Erneuerung. Und das sind gute Gespräche im Gang. Wir haben uns schon 3-4 Mal getroffen. Und es ist ein Kennenlernen, es ist auch ein bisschen ein Vortasten, aber sehr wohlwollend, sehr positiv. Ja. Und so wie es im Moment ausschaut in diesem Prozess, der ja auch einen gewissen Vorlauf braucht, kommen wir in der zweiten Jahreshälfte 2006 nach Nürnberg zu einem solchen Kongress zusammen. Wahrscheinlich wird es auf gesamtdeutschsprachiger Ebene laufen. Wir sind in Kontakt jetzt mit Leitern aus Österreich, aus der deutschsprachigen Schweiz. Und da ist also was im Gange und es könnte ein Meilenstein werden, wenn Gott Gnade schenkt, genau in diese Spannung hinein, die oftmals vorhanden ist zwischen den Christen, die für Israel stehen und den Christen, die für die anderen beiden Schwerpunktthemen stehen. Bitte betet dafür. Bitte bereitet euer eigenes Herz zu, in dem, was Gott hier schenken möchte, euren Teil zu tun vor Ort, da wo Gott euch hingestellt hat, dass hier was ausheilt, dass hier sich was versöhnt und dass hier was zusammenfindet auf der Erde, was im Himmel schon längst zusammen ist. Ja? Und das ist eines der Projekte, wo ich Herzblut hineingebe, wo ich mich besonders engagiere. Und das alles ausgelöst durch dieses Stichwort ganze Leib Jesu. Ich sage das nicht so leichtfertig dahin. Ich habe hier wirklich eine Last und ein Anliegen. Okay, was ist nun unsere Aufgabe? 10 Stichworte. Bei weitem nicht vollständig, aber mal 10, die mir besonders vor Augen stehen. Erstens, Gebet. Ich erinnere an die uns vertrauten, wunderbaren Worte aus Jesaja 62, insbesondere Vers 6 und 7, wo es heißt, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Wir leben in den Zeiten, wo Gott dabei ist, Jerusalem wieder aufzurichten. Wir haben das, ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen heute früh, über Jerusalem und über die Herrscher der Fremdvölker über Jerusalem. Das ist, glaube ich, ein Teil, den musste ich weglassen, leider. Dann zeige ich es euch jetzt. Wer mag, darf aufschlagen. Lukas 21. Das schiebe ich hier mit ein, weil wir hier Jesus im Originalton hören. Und es ist immer gut, auch den Bezug zu Jesus selbst herzustellen. Das habe ich heute Vormittag leider versäumt, aus Zeitgründen. Lukas 21. Jesus spricht hier als Prophet. Er hat ja auch viele Passagen dessen, was er gesagt hat, prophetisch gesagt. Er spricht hier als Prophet in den sogenannten Endzeitlehren Jesu. Er spricht also über die Endzeit und er sagt prophetisch voraus, was die Endzeit kennzeichnen wird. Und wir lesen den Vers 20 und den Vers 24 und sehen hier, wie Jesus als Prophet einen großen Sprung macht, ähnlich fast wie Petrus später in Apostelgeschichte 3, und zwar den Sprung von seiner Zeit zu einer künftigen Zeit. In Vers 20 steht, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Da spricht Jesus etwa eine Generation weiter im Voraus. Er hat die Verwüstung Jerusalems, er hat die Zerstörung des Tempels vorausgesehen. Wenn wir Vers 24 lesen, dann sehen wir, wie auch die Wegführung der Juden unter alle Völker vorausgesehen haben, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, von den nichtjüdischen Völkern. Das sieht er voraus. Und es ist alles so eingetreten, wie er es vorausgesehen hat. Ja, Jesus ist ein glaubwürdiger Prophet. Es ist genauso passiert, wie er gesagt hat. 70, 71 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems durch die Römer. 130 bis 135 nach Christus, der Bar Kochba-Aufstand. 135 nach Christus gewinnen die Römer unter Kaiser Hadrian. Und Kaiser Hadrian war in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, ist er ein Judenhasser geworden, im stärksten Sinn des Wortes. Und er war so erzürnt über die Juden, auch über ihre Hartnäckigkeit, über ihre Zähigkeit, über ihre Unnachgiebigkeit, Unbeugsamkeit, dass er gesagt hat, ich sorge jetzt dafür, dass dieses Volk auf ewig die Beziehung zu diesem Land verliert. Und er hat verschiedene Maßnahmen ergriffen. Er hat auf dem Platz des Tempels einen Jupiter, auf dem Platz des jüdischen Tempels einen Jupiter-Tempel errichtet, wo Zeus angebetet worden ist. Jupiter, Zeus, das eine ist die römische Variante, das andere ist die griechische Variante. Er hat den Namen der Stadt Jerusalem umbenannt. Es hieß nicht mehr Jerusalem, es hieß Aelo Capitolina. Er hat den Namen von Israel umbenannt. Israel wurde benannt nach dem Namen der ärgsten Feinde Israels in den vorangehenden 1000 Jahren in Palästina, angelehnt an den Namen der Philister. Und er hat jedem Juden bei Todesstrafe verboten, auch nur einen Fuß nach Jerusalem hineinzusetzen. Jerusalem wurde, Aelo Capitolina wurde römische Garnisonsstadt, ein Platz, wo Jupiter angebetet worden ist. Und kein Jude durfte diese Stadt betreten bei Todesstrafe. Und dieses Gesetz blieb lange intakt, ja, bis in die konstantinische Zeit hinein. Aber durchgehalten wurde es solange Hadrian lebte. Also etwa 3 Jahrzehnte lang durfte kein Jude auch nur einen Fuß in die Stadt Jerusalem reinsetzen. Jerusalem wurde öde gelassen. Bar jeder jüdischen Präsenz. Oder um ein modernes, furchtbares, deutsches Wort zu verwenden, Jerusalem war jahrzehntelang judenrein. Zur Zeit Hadrians. Das ist also passiert. Das Weitere ist passiert. Nichtjüdische Völker haben Jerusalem beherrscht. Ja, erst die Römer, dann die Byzantiner, die Byzantinische Reich ab etwa 4. Jahrhundert. Dann kam der Islam, islamische Herrscher und Völker verschiedenster Art. Dann kamen die Kreuzritter, nochmal verschiedene islamische Herrscher. Das hat stark gewechselt in der Zeit. Und dann kam das Osmanische Reich, heutige Türkei. Und die waren dann Beherrscher Jerusalems und Israels bis 1917. Dann kamen die Engländer. Das englische Mandatsherrschaft begann Ende des Ersten Weltkrieges und endete 1948 mit der Staatsgründung Israels. Alles Erfüllung von Jesu Prophetie an dieser Stelle. Auch die Zerstreuung der Juden in aller Welt hat Jesus hier prophetisch vorhergesagt. Ja. Ist auch wichtig zu wissen, weil viele Theologen behaupten und viele Christen glauben intuitiv oder bewusst, dass das, was die Propheten gesagt haben über Exil und Rückführung aus dem Exil, sich alles erfüllt hat mit dem babylonischen Exil und der Rückführung aus dem babylonischen Exil. Das sind in weiten Kreisen gängige Meinungen. Und es gibt aber viele Gründe, die dagegen sprechen. Einer davon ist, dass es nicht sein kann, dass sich die biblische Prophetie in Bezug auf Exil und Rückführung vor der Zeit Jesu erfüllt hat, wenn Jesus selbst als von dieser Tatsache, als von einem zukünftigen Ereignis spricht. Ja? Und das ist hier der Fall. In Lukas 21, Vers 24 sagt Jesus explizit, und sie werden gefangen, weggeführt werden unter alle Völker. Also das hat sich 70 und 135 nach Christus bewahrheitet. Da sind die jüdischen Menschen in der ganzen griechisch-römischen Welt zerstreut worden und von da ausgehend auch darüber hinaus. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, von den nichtjüdischen Völkern, bis, und dann kommt dieses berühmte bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Bis die Zeit der nichtjüdischen Völker erfüllt sind. Und Jerusalem geht wieder zurück unter jüdische Souveränität, was wir zum ersten Teil erfüllt gesehen haben 1948 am 14. Mai, was wir zum zweiten Teil erfüllt haben im Juni 1967, als der Ostteil Jerusalems wieder unter jüdische Souveränität kam, was aber noch nicht hundertprozentig erfüllt ist, weil der Tempelberg immer noch unter einer gemischten Souveränität ist. Teilweise jüdisch, teilweise muslimisch. Hat gewechselt zwischen Ägypten und Jordanien kürzlich. Also das ist noch eine andere Macht im Spiel. Und ich denke, die meisten von uns sind sich darüber im Klaren, dass dieses Fleckchen Erde, der Tempelberg, der Zentrum des geistlichen und physischen Endzeitkonflikts schlechthin darstellt. Okay, warum sage ich das? Wir sollen beten. Wir sollen beten, heißt es hier in Jesaja 62, und Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis auf Erden macht. Und es sind die Gebete von Christen gewesen, die überhaupt, und zwar vor allen Dingen auch aus der angelsächsischen Welt, weil da gab es eine mächtige geistliche Bewegung im 19. Jahrhundert, für die Wiederherstellung Israels zu beten und einzutreten. Und es ist unser Auftrag zu beten für die Wiederherstellung Jerusalems und für Gottes Wiederherstellungsabsichten zu Israel hin schlechthin. Und Gott ist dabei, Gebete zu hören. Gott ist dabei, sein prophetisches Wort zu erfüllen. Und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Jerusalem ist zum großen Teil wieder jüdisch. Die letzte Etappe wird mit starken Kämpfen und Konflikten verbunden sein. Und Gott wartet auf unser Gebet Tag und Nacht. Wir sollen ihm keine Ruhe gönnen, bis er sein Ziel erreicht hat mit Jerusalem. Und das wird in einer ersten Etappe geschehen, wenn der Friedefürst nach Jerusalem zurückkehrt und sein messianisches Königreich aufrichtet und dann in einer zweiten Etappe im neuen Jerusalem, von dem wir in Offenbarung 21 lesen. Mut machen zum Gebet. Für uns ist das sehr wichtig als christliche Freunde Israels und Freunde, mit denen wir verbunden sind. Wir haben einmal im Jahr in Altensteig eine Israel-Gebetskonferenz. Darf ich fragen, wer von euch war schon mal auf einer Israel-Gebetskonferenz in Altensteig? Das sind einige. Ich nehme an, ihr wisst, dass nächste Woche die nächste Konferenz ist. Ich würde mich sehr freuen, einige von euch zu sehen. Und wenn jemand zum ersten Mal mit dazustoßen möchte, herzliche Einladung. 17. bis 20. März, JMS-Zentrum, Altensteig, Nordschwarzwald. Es beginnt am Donnerstagvormittag, endet am Sonntagmittag mit dem Gottesdienst. Wer nicht anders kann, kann auch am Freitag noch dazustoßen. Kommt doch bitte zur Gebetskonferenz, wenn ihr es auf dem Herzen habt, mit anderen Christen zusammen für Israel zu beten. Und in den Altensteiger Konferenzen ist es immer so, dass auch ein zweiter Teil stark tritt, ist nämlich das Gebet für Deutschland und unsere Beziehung als Deutsche zu Israel. Also Deutschland, Europa, Israel wird auch in dieser Konferenz eine starke Rolle spielen, zusammen mit dem Gebet für Israel, das natürlich im Mittelpunkt steht. Herzliche Einladung. Es gibt im Internet Informationen dazu. Ich habe leider keine Einladungsprospekte dabei. Überhaupt gibt es im Internet viele Informationen auch über die Arbeit der christlichen Freunde Israels. Ich gebe mal gerne die Internetadresse an. Das ist www und dann cfri, vier Buchstaben, cfri.de. Und unter Termine findet ihr dann auch Detailinformationen zu dieser Gebetskonferenz. Die machen wir jetzt zum 8. Mal. Und inspiriert durch diese Gebetskonferenzen sind seit etwa 5 Jahren regionale Gebetsabende am Laufen. Wir haben sogenannte Gebetshalbnächte. In anderen Orten ist es nicht ganz. Manche gehen bis Mitternacht, manche gehen auch ein bisschen kürzer. Dann sind es Gebetsabende für Israel. Aber eben auch wieder in dieser Doppelfunktion. Das ist so ein bisschen unsere Spezialität, dass wir sagen, ja, wir beten für Israel, natürlich als erstes und zentral, aber wir beten auch für Deutschland und in den Gebetshalbnächten oder Abenden auch für die Region und ihre Beziehung zum jüdischen Volk und zu Israel. Und wir haben jetzt wahrscheinlich so 5 oder 6 Regionen in Deutschland. Eine ist Kernland Württemberg, das heißt Stuttgarter Raum, 100 Kilometer Umkreis vielleicht. Eines ist hier im südbadischen Freiburg-Lörrach, finden immer wieder Gebetshalbnächte statt. Und ich habe ja heute Vormittag schon gesagt, ich habe ein Herz dafür, dass hier auch etwas passiert, ja, dass hier auch etwas aufbricht in Bezug auf Zusammenarbeit. Und für uns ist Gebet immer die Mitte. Ja? Und aus dem Gebet heraus gibt dann Gott Impuls und Inspiration und dann kommt die praktische Umsetzung. Also es wäre ein schöner Traum, eine schöne Vision, wenn, was weiß ich, wir hier 40, 50 Leute und andere mögen dazukommen, uns miteinander verabreden und zu sagen, alle 3 Monate wollen wir zusammenkommen an einem Abend für 2, 3 Stunden und für Israel beten und für Deutschland Israel und für die Region und Israel. Fände ich eine tolle Sache. Ja? Das würde uns dienen, das würde dem jüdischen Volk und Israel dienen und es würde auch ein Segen sein für die Gemeinde, wenn hier Israel-Freunde sich sammeln, in einer Atmosphäre und in einem Rahmen sich versammeln, wo andere, die interessiert sind, noch nicht so im Thema stehen, aber gerne mit dazukommen und sich wohlfühlen in unserer Mitte und wenn wir gemeinsam hier solche regelmäßigen Gebetsabende haben. Fände ich eine tolle Sache. Ja, alle 3 Monate ist, denke ich, auch eine maßvolle Größenordnung, in der sowas machbar sein sollte. Braucht es natürlich eine Gruppe, die das vorbereitet und die das trägt. Das könnte ein Thema sein, was wir nachher am Tisch weiter besprechen. Und dann wäre hier was, könnte hier was wachsen, was einfach Segen ist und was ein nächster Schritt nach vorne ist. Erstes Stichwort Gebet. Zweites Stichwort Trost und Barmherzigkeit. Trost und Barmherzigkeit dem jüdischen Volk gegenüber. Ich lese hier aus Jesaja 40, die Verse 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, und redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Das ist eine tolle Stelle. Eine Stelle, die vielen Israel-Freunden extreme Inspiration beinhaltet. Viele von uns, glaube ich, sind von dieser Stelle inspiriert worden in unserer Liebe, in unserer Hinwendung zum jüdischen Volk. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dieser Stelle, möchte ich kurz ein paar Hinweise geben. Ich möchte erstmal die Frage stellen, zu wem spricht hier der Herr eigentlich? Durch den Propheten. Tröstet, tröstet mein Volk. Es ist offensichtlich, dass er nicht zum jüdischen Volk spricht, sondern er spricht zu einem anderen Volk, das das jüdische Volk trösten soll. Und wer anders könnte das sein, liebe Freunde, als nichtjüdische Menschen, die den Gott Israels kennen und bereit sind, diesen Auftrag sich aufs Herz legen zu lassen und ihm nachzugehen? Ich bin in der Tat davon überzeugt, dass Gott in seiner Weisheit und in seiner Voraussicht hier prophetisch uns als nichtjüdische Menschen, die an den Messias und an den Gott Israels gläubig geworden sind, anspricht. Und was auch interessant ist, ist ein zweiter Punkt. Sind etwas herausfordernde Formulierungen hier mit der Botschaft, deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünde ist doppelt getilgt worden schon. Als Evangelikale haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir dann fragen, ja, haben die überhaupt schon Buße getan? Ich verstehe das ein bisschen in einem anderen Kontext. Da müssen wir auch, ich denke, es ist hilfreich zu verstehen, was ist Jesaja 40,1 im Gesamtzusammenhang des Buches? Da ist eine sehr starke Zäsur zu merken. Es gibt liberale Theologen, die meinen sogar, es ist ein anderer Autor als Jesaja. Das halte ich für Unsinn. Ja? Das halte ich für Quatsch. Aber Tatsache ist, dass hier eine Akzentverschiebung stattfindet. In den ersten 39 Kapiteln von Jesaja ist vor allen Dingen schwerpunktmäßig von Gericht, von Zurechtweisung die Rede, aber auch zwischendurch und Ankündigungen auf den Messias hin, auf den Gottesknecht, auf den Spross Isais. Und Jesaja 40,1 aber markiert eine Akzentverschiebung in Richtung auf die Heilsbotschaft, auf die Zukunftsbotschaft. Und in der Mitte von Jesaja 40 bis Jesaja 66 ist Jesaja 53. Und das ist kein Zufall. Ja? Da ist die Botschaft vom leidenden Gottesknecht. Und von daher ist diese Stelle, der Wechsel von Jesaja 39 auf Jesaja 40, mehr als nur einer von vielen Versen, sondern hier ist eine Akzentverschiebung in Gang von der tragischen Seite von Gottes Handeln mit jüdischem Volk, des Gerichtshandeln im Vordergrund, hin auf die Heilsseite, auf die Verheißungsseite, auf die Hoffnungsseite. Das ist der Schwerpunkt der letzten 26 Kapitel. Und eben im 13. Kapitel in der Mitte dieses berühmte Kapitel vom leidenden Gottesknecht. Und von daher spricht dieser Vers sehr gezielt in eine Zeit hinein, wo sich das Schicksal Israels zum Guten wendet. Und ich bilde mir ein, dass dies die Zeit ist, in der wir leben. Dass nach einer fast 2000-jährigen Zeit der Diaspora, der Zerstreuung, des Lebens in der Fremde. Und wenn wir 5. Mose 28 lesen, das Kapitel über Segen und Fluch, wo Gott die Gerichtsmaßnahmen ankündigt, über 50 Verse lang, falls sich das Volk Israel abwendet, und es hat sich weithin und oft abgewandt von Gott. die krasseste, die stärkste, die schlimmste aller Gerichtsankündigungen ist in den letzten Versen. Da ist eine Steigerung drin und in den letzten Versen lesen wir von der Ankündigung der weltweiten Zerstreuung des jüdischen Volkes. Und das ist nicht in dem babylonischen Exil erfolgt, das war ein Vorschatten, eine Teilerfüllung. Das ist durch das passiert, was den Juden unter den Römern widerfahren ist. Und diese Rückkehr des jüdischen Volkes nach knapp 2000 Jahre Diaspora, diese Wiederherstellung des Landes, diese Fruchtbarwerdung des Landes, die Bevölkerung, die Städte, die Orte, all das, was in Jeremia 31, in Hesekiel 36 vorhergesagt worden ist und in diesen beiden Kapiteln vorhergesagt worden ist, als notwendige Voraussetzung dafür, dass die geistliche Wende kommen kann. Es sind diese beiden Kapitel, die über die physische Wiederherstellung sprechen und die aber auch über das neue Herz aus Fleisch statt einem Herz aus Stein und einen neuen Geist sprechen, die über den neuen Bund sprechen, die über die geistliche Wiederherstellung Israels sprechen. Diese beiden Kapitel beschreiben eine Wende im Schicksal Israels. Und Jesaja spricht, so meine ich, genau in diese Wendezeit hinein. Der Holocaust als die schlimmste Erfahrung des jüdischen Volkes in der Diaspora und als Geburtswehe, endzeitliche Geburtswehe für den modernen Staat Israel. Das markiert diese Zeitenwende. Und es ist eine Zeit, in der, wie Jesaja formuliert, das jüdische Volk mehr an Zucht, an Gericht, an Verfolgung, an Leid und Not erlebt hat, als ihm eigentlich zusteht. Ja? Nach einer solchen furchtbaren Zeit bricht für das jüdische Volk eine neue Zeit an. Und wir sind gerufen, in diesem Anbruch der neuen Zeit für das jüdische Volk, die wir auch schon das Ende dieser Zeit kennen, nämlich die geistliche Erlösung Israels, das tausendjährige Reich und das neue Jerusalems, aus diesem Wissen heraus Jerusalem Trost zuzusprechen, den Einwohnern Jerusalems Trost zuzusprechen, sie zu ermutigen, ihnen zu Herzen zu reden, ihnen zur Seite zu stehen, die sie noch mitten in diesem Prozess drinne stehen und das Ende vielleicht noch gar nicht sehen können. Aber wir können vom Ende her Trost zusprechen und sagen, Gott wird euch nicht mehr verlassen. Ihr werdet nicht mehr aus diesem Land vertrieben werden. Der Hüter Israels, er schläft und er schlummert nicht. Und der, der euch zurückgebracht in dieser Zeit, er wird dafür Sorge tragen, dass ihr auch hier bleibt und verwurzelt bleibt und nicht mehr ausgerissen werdet. Wir können Trost zusprechen, wir können Mut zusprechen. Und mehr denn je in diesen letzten 50 Jahren nach der Staatsgründung Israels sind die Juden offen für solche Botschaften des Trostes, in Tat und in Wort, wo es angebracht ist. Und das ist der Schwerpunkt unseres Dienstes als christliche Freunde Israels, als Christian Friends of Israel in Israel, diese Barmherzigkeit, diesen Trost, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Davon habe ich heute Vormittag kurz erzählt. Drittes Stichwort, Lehre. Wir haben heute schon Hebräer 4,12 gelesen. Ich möchte darauf verweisen, auf die Kraft des Wortes Gottes. Wir haben andere Stellen auch gelesen. Und ich möchte einfach Mut machen und ein Plädoyer dafür ablegen, dass wir biblische Lehre zum Israel, da wo es möglich ist, in Gemeinden, auf Konferenzen, in der Kinderstunde, in den Jugendkreisen, wo auch immer Raum dafür ist, mehr Raum geben. Und uns engagiert darum bemühen, bis hin zu den Ausbildungsstätten, zu den theologischen Ausbildungsstätten. Hier ist ein enormer Nachholbedarf. Ich habe gerade mit einem Bruder gesprochen, dass ich gesagt habe, wir müssen uns hier auch mit Geduld und Langmut wappnen, weil eine kirchliche Fehlprägung über 1800 Jahre nicht in 10 oder 20 Jahre überwunden werden kann. Ja, und manche Mauern, an denen wir stoßen als Israelfreunde im gemeindlichen Umfeld, das sind Mauern, die sind über Jahrhunderte hinweg gewachsen. Und wir brauchen Langmut, wir brauchen Geduld, auch ein bisschen Verständnis dafür, wo Menschen einfach eine jahrhundertelange Fehlprägung mit sich herumschleppen, mentalitätsmäßig, theologisch, im Kopf, aber auch im Herzen, einfach dadurch, dass wir hier ein Erbe übernommen haben, sei es über geistliche Prägungen, sei es über familiäre Prägungen, wo einfach ein Misstrauen oder ein Unverständnis oder eine Blindheit über viele von uns liegt oder leider zumeist noch liegt, dass wir hier nicht erwarten können, dass in wenigen Jahren sich etwas ändert, was über Jahrtausende seinen Gang genommen hat. Wir brauchen Geduld. Wir müssen mit Liebe, mit Demut, mit Sanftmut, mit Geduld und Ausdauer unsere Saat austragen, auch in unser gemeindliches Umfeld hinein. Wir dürfen uns nicht verbittern lassen. Wir dürfen unser Herz nicht verbittern lassen, wenn wir auf Unverständnis stößen. Wenn wir mit Sanftmut, Geduld und Ausdauer diesen Dienst weitertun. Gott wird sich dazu stellen. Er wird die Saat früher oder später aufgehen lassen. Er wird uns Raum machen. Ja. Manche sind frustriert, dass es hier nicht mehr sind. Ich bin nicht überrascht. Wir haben gestern Abend schon gesprochen. Ich habe gesagt, Peter, ich rechne mit 40 bis 50 Leuten. Ja. Ich weiß, wie es ist, aber ich bin nicht verbittert. Mich entmutigt das nicht. Ich bin meinem Auftrag verpflichtet und ich bin meinem Herrn verpflichtet und weiß, ich gehe hier einen langen Weg. Wir alle gehen einen langen Weg und es liegt in der Natur der Sache. Ja, wir haben hier 1800 Jahre Blindheit und 1800 Jahre Irrlehre und Fehlprägung in allen Konfessionen und Gruppen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, hinter uns und zu überwinden. Na gut, die Freikirchen, die gibt's nicht 1800 Jahre, aber die Freikirchen, die haben sich jeweils nur partiell reformiert. Und da, wo sie sich nicht reformiert haben, haben auch Freikirchen die Prägung von den großen Kirchen einfach mit ins Schlepptau übernommen. Ja, von daher indirekt, denke ich, stimmt das, was ich sage. Oje, ich merke, ich mut euch viel zu heute. Eieiei, Herr, hilf mir. Schon wieder so eine Hammeraussage, über die allein man jetzt eine halbe Stunde nachdenken müsste. Naja, ich hoffe, der Geist Gottes hilft mir und hilft euch, das richtig zu verarbeiten. Der Punkt war, wir brauchen Geduld und der Punkt war auch, wir brauchen Lehre. Und zwar insbesondere an den theologischen Ausbildungsstätten. Ich studiere mit Peter zusammen in Ditzingen in einer Ausbildungsstätte von Treffpunkt Leben, Akademie für Leiterschaft. Und habe das mit großer Begeisterung getan, muss jetzt meine Abschlussarbeit noch machen. Und bin so glücklich drüber. Ich bin gestern eingeladen worden, als Lehrer dort zu fungieren und konnte meinen Mitstudenten so die Weisheiten, die ich heute weitergegeben habe, in ein bisschen anderen Verpackung auch Ihnen weitergeben gestern. Und da ist Offenheit da. Vor einem Jahr etwa oder vor einem Dreivierteljahr ist in Gießen, in der Freien Evangelischen Theologischen Akademie, eine eigene Fakultät eingerichtet worden, also ein ganzer Zweig in dieser theologischen Ausbildungsstätte zum Thema Israelologie. Israelologie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bisschen ein fremder Begriff. Aber was das heißt, ist, dass hier eine Wende dabei ist zu geschehen. Auch Ausbildungsstätten, und das ist so wichtig, ja, öffnen sich für dieses Thema im Rahmen ihrer Beauftragung und auf ihrem Niveau jeweils. Und das ist klasse. Möge Gott schenken, dass es in vielen Universitäten, Bibelschulen, Jüngerschaftsschulen, Ausbildungsstätten dieses Thema Israel mit integriert wird. Ja. Dann über 10, 20 Jahre werden wir Früchte ernten unter den Pastoren und in den Gemeinden. Weil das Problem für diejenigen, die eben auch mehr von der Ausbildung und von der intellektuellen Seite her kommen, ist, dass das Thema Israel einfach 1800 Jahre lang kein Teil christlicher Orthodoxie war. Das wird intuitiv als Fremdkörper, als eigenartig, als exotisch, fast als sektiererisch empfunden, einfach aufgrund dieser Geschichte. Und ich mache keinen Vorwurf daraus. Ich mache Mut, mit Geduld und Langmut an eine Wende zu arbeiten. So viel zum Stichwort Lehre. Nächstes Stichwort Aufarbeitung. Wir leben in einem Land und in einem Volk, was sich in mannigfacher Weise am jüdischen Volk versündigt hat. Und zwar nicht nur im Holocaust. Der Holocaust ist der tragische Höhepunkt, die tragische Ernte einer Entwicklung, einer Saat, die über mindestens 900 Jahre unser Volk verseucht hat. Ich zeige euch mal ein Büchlein, wenn ich es finde. Wer dazu mehr wissen möchte und wie ich zu dem Thema auch stehe mit Buße und nationale Buße und Aufarbeitung von Schuld. Ich glaube, wir haben im Büro noch einige Exemplare von diesem Büchlein. Das heißt hier, erhebt eure Stimmen. Vor 5 Jahren veröffentlicht worden mit Beiträgen von Christoph Hesselbart, von Johannes Fazis und von mir. Mein Thema war 900 Jahre Antisemitismus in Deutschland. Und meine Botschaft war, dass der Holocaust kein Unfall der Geschichte war. Auch kein dummer Zufall der Geschichte, sondern die sehr konsequente Höhepunkt einer 900-jährigen Vorgeschichte. einer Vorgeschichte, einer antisemitischen Vorgeschichte, die alle Bereiche unserer Gesellschaft auf die eine oder andere Weise erfasst hat. Die konservativen Seite kirchlicherseits, katholischer und protestantischer Prägung. Es gab einen aufklärerischen Antisemitismus, Goethe, Schleiermacher, Hegel, andere, Fichte sind Antisemiten gewesen in verschiedener Ausprägung. Die ganze intellektuelle Welt ist von ihnen mehr oder weniger beeinflusst worden. Es gab in der Arbeiterbewegung einen Antisemitismus in dem Sinn, dass die Juden alle Kapitalisten waren. Ja. Und es gab unter den Wirtschaftsführern und unter der Elite Deutschlands einen Antisemitismus, der behauptet waren, die Juden stecken hinter der Oktoberrevolution in Russland, ja, die Juden saßen zwischen allen Stühlen, sie waren an allem schuld und für alles verantwortlich und jede gesellschaftliche Schicht in Deutschland hatte im Verlauf der Geschichte seinen Vorwurf parat und war antisemitisch infiziert, ja. Und diese geschlossene antisemitische Infizierung hatte in dieser Form kein anderes Volk. Das haben wir als deutsches Volk in spezieller Weise gehabt, ja. Das gab's in dieser Geschlossenheit, in dieser Kontinuität, in dieser Komplexität und Kompaktheit, gab es das in keinem anderen Volk. Da gab's Epochen des Antisemitismus, da gab's gesellschaftliche Gruppen, die antisemitisch eingestellt waren. Aber so wie wir das erlebt haben, so wie wir das verkörpert haben, das ist einzigartig gewesen. Ja? Und das ist eine Erklärung, und zwar eine, denke ich, wesentliche Erklärung, warum konnte der Holocaust hier möglich sein und nicht woanders. Ja. Schon wieder so ein Hammer. Ich mute euch viel zu. Ich möchte mich fast dafür entschuldigen, ja. Es tut mir leid, aber so bin ich halt. Und wer ein bisschen besser nachvollziehen möchte, wie ich da drauf komme, der kann in diesem Heftchen meinen Beitrag dazu lesen und auch die anderen Beiträge sind sehr empfehlenswert. Aufarbeitung. Wir haben hier eine Erblast und ich denke, wir als Christen, als geistliche Priesterschaft haben auch eine Verantwortung, mit dieser Erblast adäquat umzugehen. Es ist auch eines der Themen, wo wir uns als christliche Freunde Israels stark engagieren, überdurchschnittlich stark engagieren, mehr als viele andere Israel-Werke. An der Stelle sind wir auch eng verbunden mit der evangelischen Marienschwesternschaft in Darmstadt, die hier auch einen Schwerpunkt hat. Und mit anderen Gruppen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wir haben ganze Wochenendseminare nur zu diesem Thema abgehalten. Es gibt auch Kassettensätze zu diesem Thema. Ich habe auch gelehrt über Aufarbeitung von historischer Schuld in Städten und in Regionen. Gibt es auch eine Kassettenbotschaft von mir. Also wer Interesse hat, schaut euch mal auf dem Internet in unserer Medienabteilung um. Es gibt zu all dem Dinge, die tiefer führen. Das kann ich hier nur andeuten. Aber es ist ein wichtiges Thema. Und wer etwas versteht von geistlichen Zusammenhängen und geistlichen Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte und so weiter, der weiß, dass Blutschuld und Schuld an jüdischen Menschen auf dem Hintergrund von 1. Mose 12,3, das verjährt nicht. Das löst sich nicht von selbst in Luft auf. Sondern das ist, was das will, vor Gott bekannt und es will durch das Blut Jesu getilgt werden, damit geistlich sich etwas verändert. Und es ist eine Aufgabe der geistlichen Priesterschaft vor Ort, mit dafür Sorge zu tragen, dass diese Tilgung, diese Sühne durch Betroffenheit, durch Buße, durch Bekenntnis, durch Identifikation geschenkt wird. Das ist das Stichwort Aufarbeitung. Eine passende Bibelstelle dazu ist 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Fünftes Stichwort, unsere Stimme erheben, habe ich als Überschrift gesetzt. Und das meint insbesondere unsere Stimme erheben auch in die gesellschaftliche Ebene hinein. Ich habe schon ein paar Andeutungen gemacht, dass wir hier sehr aktiv sind, sowohl als christliche Freunde Israels, wie auch im Rahmen dieses Forums, Christliches Forum für Israel in Deutschland und nochmal mit einer ganz eigenen Intensität auf der europäischen Ebene, European Coalition for Israel, Europäische Koalition für Israel. Auf der europäischen Ebene haben sich vier große Israel-Werke zusammengetan und eben eine Koalition gebildet, um an diesem strategischen Punkt zusammenarbeiten zu können, wo wir Ressourcen, Erfahrungswerte, auch Personal zusammenlegen können, um hier gemeinsam in die Höhle des Löwen zu gehen und dort eine prophetische Stimme zu entwickeln. Die vier Gruppen sind die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, Christen vor Israel aus Holland, da gibt es die Zeitung, die draußen ausliegt, Israel heute, also diese ganze Gruppierung, dann die Bridges for Peace, die mehr im englischsprachigen Bereich tätig ist, und Christliche Freunde Israels, Christian Friends of Israel. Und wir alle sind in Europa aktiv, einige von Jerusalem ausgehend, in einem Fall von Holland ausgehend. Und wir haben uns hier entschlossen, zusammenzurücken und zusammenzuarbeiten. Und Gott gibt viel Gunst. Ja. Einmal auf der jüdischen Seite, es hat sich ein sehr gutes Miteinander entwickelt zum europäisch-jüdischen Kongress und auch zum israelischen Botschafter in Brüssel. Die lernen uns kennen, die lernen uns vertrauen. Ganz aktuelles Beispiel, ich könnte hier viele Stories erzählen. Unser neuester Rundbrief übrigens berichtet über die Arbeit in Europa, 6 Seiten lang. Also wer, hast du es dabei? Kann man mal hochhalten. Vielen Dank dafür. Das ist also unser Rundbrief. Ja, leider hat hier die Zusendung nicht geklappt von unseren Medien. Bill? Ich weiß nicht, ob er schon online ist. Er sollte online kommen. Aber ob er schon drauf ist, weiß ich nicht. Ansonsten gerne eine E-Mail schicken, dann kann ich das PDF auch zuschicken. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Tagen, das muss ich an unser Büro weitergeben, wir das online bekommen. Ansonsten draußen liegt eine Liste aus, wo man seine Adresse eingeben kann. Dann kann man auch dazu schreiben, bitte aktuellen Rundbrief zuschicken. Und dann wird man den aktuellen Rundbrief zugeschickt bekommen und alle künftigen auch, wer das will. Die Liste liegt draußen aus. Aktuelles Beispiel, der europäisch-jüdische Kongress kam auf uns zu, was zeigt einfach, was für ein Vertrauen da ist, kam auf uns zu als europäische Koalition und hat gesagt, nächste Woche, also jetzt nicht nächste Woche, aber hat uns im Januar gesagt, im März findet in Genf eine Tagung der Vereinten Nationen zum Thema Menschenrechte statt. Und erfahrungsgemäß ist es ein Treffen, wo Israel in ein sehr schlechtes Licht gestellt wird. Und außer uns selbst ist in der Regel niemand da, der irgendwie ein gutes Wort für uns einlegt. Wärt ihr bereit, nach Genf zu kommen und hier ein gutes Wort für uns einzulegen? Ja. Wir haben gesagt, herzlich gerne. Und so fahre ich übernächste Woche, 21. März, fahre ich nach Genf, zusammen mit 2 anderen Kollegen von der Europäischen Koalition, um hier in diese UN-Konferenz zu gehen und Israel zur Seite zu stehen an diesem Ort. Und nachdem wir hier so schon in Genf sind, hat ein Freund von mir den Gedanken gehabt, du Harald, wenn wir schon in Genf sind, dann lass uns auch die Gelegenheit nutzen und zum Weltkirchenrat gehen, mit denen mal ein paar Worte wechseln über ihren letzten Boykottaufruf gegenüber israelischen Produkten. Das wird ihnen auch gut tun, hier eine andere Meinung zu dem Thema zu hören. Ja. Und so sind wir unterwegs. Im Januar, 26. Januar, hatten wir in Brüssel im Parlament eine Vorführung des Films Wieder das Vergessen. Manche kennen diesen Film, von Johannes Fatius gemacht. Da geht es dazu stellen, die Geistesverwandtschaft zwischen dem Antisemitismus der Nazizeit und dem islamischen Antisemitismus und modernen Antisemitismus unserer Tage. Und dieser Film wurde vorgeführt im Parlamentsgebäude in einem entsprechenden Raum, auf Einladung eines finnischen christlichen Abgeordneten, mit dem wir sehr gut befreundet sind, der hier die Einladung ausgesprochen hat. Es steht jedem Abgeordneten zu, so Sonderveranstaltungen zu machen. Und an diesem Abend waren wir mit 15 EU-Abgeordneten und noch 30 weiteren Mitarbeitern, Assistenten und so weiter zusammen und haben dort den Film gezeigt. Es war ein besonderer Abend. Das Besondere war, dass der israelische Botschafter an diesem Abend auch da war. Und der hat ein ganz bemerkenswertes Zeugnis erzählt. Er hat gesagt, das ist ein Mann, der ist Mitte 60, schätze ich mal, er hat gesagt, er hat es bis vor kurzem geschafft, kein KZ betreten zu müssen oder ehemaliges KZ betreten zu müssen. Das hat ihm so viel Überwindung gekostet, das wollte er sich einfach nicht zumuten. Aber aus irgendeinem Grund, vor 3 Monaten, ist er in so ein ehemaliges KZ gegangen. Und er hat gesagt, als er dort war und sich das angesehen hat und vergegenwärtigt hat, was da gelaufen ist, konnte er sich nicht dagegen erwehren, dass er wirklich Angst haben musste, ob nicht jedes Mal in Zukunft, wenn er einen Deutschen sieht oder wenn er einen Christen sieht, Hass in ihm aufkommt. Er sagt, er wollte das nicht, aber er war so unter dem Eindruck des Geschehens, dass er sich nicht dagegen wehren konnte. Das hat er in seiner Einleitung gesagt zu dem Film. Und dann hat er aber hinzugefügt, hat gesagt, und dann habe ich mitbekommen von diesem Projekt und ich bekomme immer wieder mit von der Arbeit der Europäischen Koalition Und ich bin so tief berührt von eurem Engagement für uns, dass mir das geholfen hat, diese Versuchung, Hass zu entwickeln, zu überwinden. Wir sind heute hier zusammen als Freunde. Ja. Und dann hat er sich den Film mit uns angeschaut. Und ich habe auch einen kleinen Part in diesem Film. Und dann ist er hinterher bestimmt 3-mal auf mich zugegangen, einfach nur, um mir die Hand zu schütteln. 2-mal hat er auf Englisch gesagt, thank you, thank you. Und dann beim 3. Mal hat er Deutsch gesprochen, vielen, vielen Dank. Ja, also das sind so Momente, die zeigen mir, es lohnt sich, sich zu engagieren. Ja, tröstet, tröstet mein Volk. Und erhebt eure Stimme. Mehr dazu in dem Rundbrief. Da haben wir einen ganzen Jahresbericht vom Jahr 2004 drin stehen, was gemacht worden ist. Es sind verschiedene Leute vorgestellt, die hier sich engagieren. Vielleicht eines noch. Wir haben seit 1. Oktober die Ehre und das Vorrecht, als ersten und einzigen Vollzeitmitarbeiter bei uns in der Europäischen Koalition einen ehemaligen EU-Abgeordneten zu haben. Einen Holländer, der Name ist Rijk van Dam. Der war bis Juni letzten Jahres im Europaparlament. 7 Jahre lang, 4 Jahre lang davon in der EU-Delegation Brüssel-Knesset, Brüssel-Jerusalem. Das ist die offizielle parlamentarische Delegation für die Beziehung zu Israel. Und hat viele gute Sachen dort gemacht. Also sich engagiert gegen die EU-Finanzierung bei der Palästinenser und gegen die Hasspropaganda in den Schulbüchern und für die Einführung des 27. Januar als Feiertag in Gesamteuropa. Also ein Mann, der wirklich was bewegt hat, der aber von seiner Partei nicht mehr so hoch aufgestellt worden ist, offenbar wegen seinem starken Engagement für Israel. Und er hat aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, wenn ich jetzt nicht als Abgeordneter mich engagieren kann, dann engagiere ich mich im Rahmen der Koalition und hat sich bereit erklärt, hier als Vollzeitmitarbeiter uns zur Verfügung zu stehen. Dieser Mann hat 2 Hauptaufgaben. Das eine ist, in Brüssel und in Straßburg im Namen der Koalition Informationen unter seinen ehemaligen Kollegen zu geben, die ihnen helfen, einen ausgewogeneren Blick für Israel zu entwickeln. Wir erstellen Broschüren und Informationsmaterial und geben das weiter und führen Gespräche und so weiter und so fort. Und die 2. Aufgabe von ihm ist, in die EU-Hauptstädte zu gehen und dort unter den nationalen Parlamenten und Politikern für ein freundschaftliches und konstruktives Verhältnis zu Israel zu werben im Namen der Europäischen Koalition. Und er kommt am 18. und 19. April nach Berlin. Ja. Und Jürgen Bühler und ich werden mit ihm unterwegs sein, vielleicht auch noch andere. Und wir haben uns vorgenommen, diese Zeit 10 bis 12 Politiker, Diplomaten, hohe Beamte in den politischen Ämtern zu treffen und mit ihnen über unsere Arbeit zu sprechen, sie zu ermutigen, ihre Arbeit in einer ausgewogenen Weise wahrzunehmen. Und von ihnen zu hören, wie wir ihnen helfen können. Ja, wir wollen nicht nur reden, wir wollen auch hören, wie können wir sie unterstützen in ihrer Aufgabe. 18. und 19. April, wer mag, kann sich das als Gebetsanliegen notieren. Wir brauchen dringend Gebet. Wir können unseren Teil tun, organisatorisch und vorbereitend, aber Herzen bewegen kann nur der Herr. Und deswegen wären wir dankbar für Gebetsunterstützung. Unsere Stimme erheben, ja, ist eine Sache, die eben auch sehr stark auf meinem Herzen ist und wo ich in Ergänzung zu dem praktischen Dienst an Israel und meine Arbeit in die Gemeinden hinein eben auch mich zunehmend engagiere. Eine passende Bibelstelle dazu, Jeremia 31, Vers 10, da heißt es, hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, er wird es wieder sammeln und er wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Also es ist etwas, was auch eine Botschaft, die an die Nationen gerichtet ist, an die nichtjüdischen Völker, sowohl als Träger der Botschaft als auch als Empfänger der Botschaft. Und ich denke, die Träger der Botschaft soll der Teil unter den Nationen sein, die den Gott Israels kennen und seinem Wort glauben und bereit sind, seine Botschaft auszurichten. Das sind wir. Und die Empfänger der Botschaft sollen auch die Nationen sein, also insbesondere die Verantwortungsträger in den Nationen, die Regierungen, die Könige, die Elite unserer Nation, die das politische Schicksal unserer Völker bestimmen können. Und sie sollen die Botschaft bekommen, Vorsicht, Vorsicht, der Israel zerstreut hat, er steckt hinter der Rückführung Israels. Er steckt hinter der Wiederherstellung des modernen Staates Israel. Und er hat es gesammelt und er selbst wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde hütet. Und wehe, du pfust dem Allmächtigen ins Handwerk. Ja. Wir werden eine angemessene Wortwahl finden, aber der Inhalt wird in diese Richtung gehen. Sechstens, Wir sollen ein biblisches Verständnis vom prophetischen Endzeithandeln Gottes entwickeln und bereit sein, aktiv mitzuwirken. Ja, Gott handelt in verschiedener Weise in Erfüllung biblischer Prophetie am jüdischen Volk und an Israel. Ein Aspekt zum Beispiel ist die Rückführung der Juden aus aller Welt. Und wir sind eingeladen, aktiv mitzuwirken, praktisch mitzuwirken. Ihr kennt die Organisation Eben Ezer, nehme ich mal an, die meisten von euch. Eine christliche Organisation, die sich aktiv an der Aliyah beteiligt und die in den letzten 12 Jahren von den etwa 1,1, 1,2 Millionen Juden aus der GUS etwa auch 100.000 durch Christen finanziert nach Israel gebracht haben. Zum Teil über Flugzeuge, zum größten Teil über Schiffe. Und es ist ein mächtiges Zeugnis für das jüdische Volk, dass Christen sich so engagieren, praktisch, finanziell, 300 Volontäre im Osten, die hier mithelfen, den Juden, sie zu sensibilisieren für ihre Berufung nach Israel und ihnen praktisch zu helfen, diesen Weg zu gehen. Und so gibt es viele andere Aspekte, wo Gott aktiv handelt und wir mitwirken können. Ein Beispiel dafür ist der siebte Punkt, Israel praktisch dienen, möchte ich den nennen. Das ist im Prinzip dasselbe nochmal mit anderen Worten gesagt. Zwei Bibelstellen dazu, Jesaja 60, Vers 10 und Jesaja 61, Vers 5. In Jesaja 60, Vers 10 ist davon die Rede, dass Ausländer kommen werden, um Mauern zu bauen. Und in Jesaja 61 ist davon die Rede, dass Ausländer kommen werden, um in der Landwirtschaft mitzuhelfen, um Bäume zu pflanzen und Früchte zu ernten. Und beides ist dabei, in Erfüllung zu gehen. Ja. In den 60er, 70er Jahren waren Hunderttausende von jungen Menschen, von Ausländern, nicht unbedingt wiedergeborene Christen, aber Ausländern in Israel, um eben im Aufbau der Landwirtschaft zu helfen, in den Kibbutzim. Vor 1,5 Jahren habe ich einen Freund von mir ausgesandt aus dem Großraum München. Der hat es auf dem Herzen gehabt, mit seinen handwerklichen Fähigkeiten Holocaust-Überlebenden zu helfen, ihre Wohnung zu renovieren. Und seine Frau hat 10 Jahre zuvor extra sich eine Ausbildung zur Altenpflegerin dafür entschieden, diese zu machen, damit sie eben auf pflegerischem Gebiet Holocaust-Überlebenden in Israel helfen kann. Und das ist die Berufung für den Lebensabend dieser zwei Menschen, dieses Ehepaars, nachdem ihre Kinder aus dem Haus und erwachsen sind, zu sagen, und jetzt gehen wir nach Israel und jetzt packen wir für die Jahre, die uns noch geblieben sind und die wir noch Kraft haben, packen hier ganz praktisch an, ja, legen Hand an und helfen diesen Menschen in Renovierungsarbeiten, in den Wohnungen und in pflegerischen Diensten im Haus. Ist das nicht schön? Ja. Und diese Sprache verstehen die Juden. Die verstehen sie. Ja. Da braucht man nicht viel predigen, da braucht man nicht viel diskutieren. Die Sprache, die verstehen sie sehr, sehr gut. Okay, das war der siebte Punkt. Der achte Punkt, den brauche ich nur andeuten, da haben wir vorhin schon was gesagt, unsere Verbindung zu den jüdischen Wurzeln entwickeln. Und ich habe meine Meinung dazu schon kundgetan. Ja. Ich möchte zwei Dinge gleichzeitig betonen. Das eine ist, öffnet euch für den Reichtum, auch in Bezug auf Feste, in Bezug auf Schabbat, in Bezug auf von Gott initiierte Dinge, die wir in der Bibel bezeugt finden und die Gott dem jüdischen Volk anvertraut haben und an denen wir partizipieren dürfen, als solche, die durch den Messias Jesus eingepfropft sind. Aber tut es bitte nicht religiös. Ja, nicht in irgendeiner Weise die kitschig, die gesetzlich und die im falschen Sinne des Wortes religiös ist. Die Gefahr besteht in dem Segment. Ich kenne genug Leute, die erliegen dieser Gefahr und ich möchte davor warnen. Ich habe es schon mal gesagt, ich sag's nochmal. Da ist die Gefahr, dass man äußeren Dingen sehr viel mehr Bedeutung zumisst als den inneren Dingen, und das ist genau das, wogegen Jesus gekämpft hat, ja, in einem kitschigen, in einem heuchlerischen Verständnis von jüdischer Tradition, ja, und das hat Jesus nicht gern, das kann er nicht leiden, das stinkt ihm in der Nase, ja. Aber gleichzeitig hat Jesus selbst in den Festen gelebt. Er ist mit seiner Familie heraufgezogen, ja. Er hat die Pilgerfeste gemacht, Jahr um Jahr um Jahr. Einmal hat er ein bisschen vergessen, rechtzeitig mit den Eltern zurückzukommen. Da war er 12 Jahre alt, ja. Da ist er drin geblieben im Tempel und hat mit den Leuten diskutiert. Das war die Bar Mitzwa-Zeit ungefähr, ja. Jesus hat in all dem belebt, Ja, das war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Aber er hat sehr wohl zu unterscheiden gewusst zwischen dem, wo man in geistlich fruchtbaren Dingen lebt, die Gott dem jüdischen Volk anbefohlen hat, einerseits, und das zu unterscheiden gewusst von Äußerlichkeiten und liturgischen oder zeremoniellen Gehabe, wo die Substanz dazu gefehlt hat. Ja. Und das hat er sehr scharf gebrandmarkt. Und wir müssen hier schauen, dass wir weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber die Regel ist ja eher die, dass wir sehr unwissend sind und einen großen inneren Abstand haben. Und für diejenigen, auf die diese Regel zutrifft, möchte ich Mut machen. Seid ein bisschen neugierig, tastet euch heran. Da ist mehr versteckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist, am Segen und am Guten. Und ich habe das erzählt, wie wir es in der Familie mit dem Schabbat handhaben. Und es ist für uns ein großer Segen. Und die Jungs von alt bis jung genießen es bis heute, dass wir das zusammen machen. Der Älteste ist 15, der Jüngste ist 5. Die freuen sich alle auf den Schabbat, Monat für Monat. Okay, neunter Punkt. Der neunte Punkt ist ein sensibler Punkt. Ich meine, alle sind irgendwo sensibel, aber der ist besonders sensibel. Aber ich möchte hier auch meine Kommentare dazu abgeben. Dann wisst ihr auch, was mich dazu bewegt. Der neunte Punkt hat die Überschrift, den Juden mit dem Evangelium dienen. Und die angemessene Bibelstelle dafür ist Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Und ich möchte sehr deutlich sagen, dass Juden genauso erlösungsbedürftig sind wie Nichtjuden. Sie sind genauso bedürftig, Reinigung von Sünde zu erleben, Reinigung des Gewissens zu erleben, Heilsgewissheit zu bekommen, Frieden mit Gott zu machen. Ja, und ihr Herz im Herrn zu festigen, den Messias kennenzulernen. Das ist die Hauptsache. Aber dann gibt es noch zwei Dinge, die ich hinzufügen möchte und die ich sehr sorgfältig zum Bedenken geben möchte, ehe man nun geneigt ist, mit missionarischem Eifer auf Juden hier oder dort loszustürmen. Das eine, was ich zu bedenken geben möchte, ist, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen Juden und Nichtjuden in Bezug auf ihren Gottesbezug. Im Unterschied zu allen anderen Völkern und Religionen müssen wir Nichtjuden von einem fremden Götzen zu unserem Gott bekehren. Wir haben uns zu ihrem Gott bekehrt. Und wenn etwas, dann müssen wir ihnen helfen, ihre Beziehung zu ihrem Gott wieder zu erneuern oder zu vertiefen. Aber das ist im Prinzip was ganz was anderes, wie einen Götzendiener oder jemand, der in falschen Religionen gefangen ist, ja, wie Hinduisten, Buddhisten und für mein Dafürhalten auch Islam, von fremdem Gott mit dämonischem Hintergrund zu dem Gott der Bibel zu bekehren. Sie haben uns den Gott der Bibel gebracht. Wir müssen nicht ihnen den Gott der Bibel bringen. Das ist ihr Erbe, das ist ihr Anteil, das ist das, was ihnen zugeteilt ist. Aber wir müssen es vielleicht ihnen helfen, so wie dem älteren Bruder, die Augen geöffnet zu bekommen für den Reichtum ihres Erbes, das ihnen schon längst zusteht und das von Gottes Seite ihnen schon längst zugeteilt ist. Aber wie schon gesagt, ist ein Teil dieses Erbe zu besitzen, das andere Teil aus diesem Erbe und in diesem Erbe zu leben. Und da können wir behilflich sein. Ja? Und Teil dieses Erbes ist der Messias. Ja, wir haben die acht Begriffe von Römer 9, 4 und 5 gesehen. Das letzte ist der Messias, Teil ihres Erbes. Ihr Erbe, ihr Messias. Ja, und wir dürfen behilflich sein, ihn kennenzulernen. Ja. Das zweite ist, dass ich dafür plädiere, dass wir ein höchstmögliches Maß an Sensibilität entwickeln in Bezug auf das, was Begriffe wie Jesus, wie Christ und wie Kreuz jüdischen Menschen bedeutet, was da für ein Film bei ihnen abgeht, wenn sie dies hören oder sehen. Ja. Ich habe ein paar Andeutungen dazu gemacht heute schon, ich verweise darauf. Ja. Für viele Juden bis heute und für das kollektive jüdische Gedächtnis ist Hitler unter der Überschrift Christ eingespeichert. Ja. Das Kreuz ist im kollektiven jüdischen Gedächtnis ein Folterinstrument. Als die Kreuzfahrer nach Jerusalem gekommen sind, im Jahr 1099, im Juli 1099, nach dreijähriger Marsch, sind sie angekommen, die Verteidigung ist zusammengebrochen. Am nächsten Tag, das erste, was sie gemacht haben, waren, alle jüdischen Menschen aus Jerusalem in die Hauptsynagoge Jerusalems versammelt. Und sie haben diese Synagoge angezündet. Und während die Synagoge brannte und während die Menschen in der Synagoge brannten, sind sie im Kreis um die brennende Synagoge herumgegangen, haben ihre Schilder hochgehalten, die mit einem großen, dicken Kreuz verziert waren und haben das damals bekannteste Anbetungslied gesungen, das Te Deum. Während der Inquisition in Spanien, während der furchtbar grausamen Folterungen, standen die Priester mit dem Kreuz daneben und fuchtelten ihnen vorm Gesicht damit rum. Das hat sich in das kollektive jüdische Gedächtnis eingebrannt. Und Jesus wird assoziiert mit diesen Dingen. Ja. Und das müssen wir wissen. Und wir dürfen da nicht unsensibel und plump sein, vielleicht wohlmeinend, ja. Aber da zerschlagen wir mehr Porzellan, als dass wir Gutes tun, wenn wir kein Verständnis dafür haben, was im jüdischen Herzen, in der jüdischen Seele hier abgeht. Ja. Und diese Anmerkungen sind mir wichtig, was aber nichts von dem wegnimmt, dass die Juden genauso erlösungs- und heilsbedürftig sind wie der andere von uns auch. Zehntens und letztens, ich möchte Mut machen, die Einheit mit den messianischen Geschwistern in Israel und auch hier in Deutschland zu suchen, sie zu ermutigen, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen und dann auch von dem, was Gott ihnen Besonderes gegeben hat, uns dienen zu lassen. Das soll auf gegenseitig laufen, keine Einbahnstraße. Und da wachsen schöne Sachen auf verschiedenen Ebenen. Da gibt es tolle Entwicklungen, tolle Beziehungen. Ich selbst habe viele jüdische Freunde, messianische Leiter zu Freunden in Israel. Es gibt auch schon Ansätze von Gemeindepartnerschaften. Es gibt verschiedene Dienste, die hier segensreich wirksam sind. Und ich sage immer, alle Juden sind unsere Brüder und Schwestern in Abraham, aber nur die messianischen Juden sind unsere Brüder und Schwestern in Jesus. Ja? Und beides ist wichtig, aber beides ist nicht das Gleiche. Ja? Und so sollten wir unsere Beziehung zu allen Juden pflegen, aufgrund der Grundlage, die wir in der Verbundenheit durch Abraham haben. Aber wir sollen besonders unsere Beziehung zu den messianischen Juden pflegen, die aufgrund der einzigartigen Beziehung zueinander haben, in dem, was Jesus für uns getan hat. Amen. Also das sind die 10 Hinweise, wie wir als Christen praktisch dem Anliegen Gottes an Israel, am jüdischen Volk, dienlich sein können. Ich nenne die Punkte Gebet, zweitens Trost- und Barmherzigkeitsdienste, drittens biblische Lehre, viertens Aufarbeitung von Blutschuld und Schuld, fünftens unsere Bereitschaft, unsere Stimmen öffentlich zu erheben für Israel und für das jüdische Volk, sechstens am prophetischen Endzeithandeln Gottes praktisch mitwirken. Siebtens, Israel, also dem Land und dem Volk praktisch zu dienen. Achtens, unsere Verbindung zu den jüdischen Wurzeln zu stärken oder überhaupt erstmal zu entwickeln. Neuntens, den Juden mit dem Evangelium zu dienen, im Rahmen der Anmerkungen, die ich hinzugefügt habe. Zehntens, die Einheit mit dem messianischen Leib in Jerusalem, in Israel und auch hier in Deutschland zu knüpfen und zu stärken. Und damit möchte ich euch entlassen, aber ich möchte es tun in einer bestimmten Weise. Ich möchte uns nochmal einladen zu ein paar Momenten der Stille. Ich möchte euch bitten dann, dass wenn ich das Signal gebe, dass ihr nochmal bewusst ins Gebet, ins stille Gebet vor dem Herrn geht. Möchte ich aber bitten, soweit ihr die Möglichkeit habt, vorher Papier und Bleistift bereitzulegen. Was habe ich vor? Ich möchte dazu Mut machen, dass wir dem Herrn nochmal Gelegenheit geben, uns an etwas zu erinnern oder uns anzustoßen. Von diesen 10 Dingen, die hier gesagt worden sind, denke ich mal, dass bei vielen von euch wenigstens ein Punkt dabei ist, der euch besonders angesprochen hat, jetzt und heute in eurer aktuellen Situation und in eurer aktuellen Entwicklung, in eurem Weg mit dem Herrn. Und wenn ihr für euch entdeckt, auch jetzt in den Momenten der Stille nochmal erinnert werdet oder berührt werdet, Da ist was, da meint der Heilige Geist mich ganz persönlich, mich ganz konkret zum jetzigen Zeitpunkt. Dem will ich nochmal nachgehen. Und bei denen, die noch nicht so stark mit dem Thema befasst sind, oder so kann es auch sein, einfach mal sich hier ein Buch zu kaufen oder in den Rundbriefverteiler aufnehmen zu lassen, um weiter mit Informationen versorgt zu sein. Für andere, die schon tiefer in dem Thema stehen, mag es sein, einfach nochmal einen Schritt des Glaubens zu tun und vor Gott zu fragen, stimmen meine Prioritäten? Wenn ich tatsächlich eine Berufung habe für das jüdische Volk und Israel, lebe ich denn in dieser Berufung so, wie du das von mir möchtest? Habe ich meine Prioritäten richtig geordnet in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Zeiteinteilung, in Bezug auf berufliche Prioritäten, in Bezug auf örtliche Prioritäten? Für mich sind das alles ganz reale Sachen. Ja. Ich habe berufliche Weichenstellungen vorgenommen. Ich habe Weichenstellungen vorgenommen in Bezug auf Fortbildungsmaßnahmen. Ich habe Weichenstellungen vorgenommen in Bezug auf Umzug und örtliche Veränderung. Alles, um näher in das und mehr in das hineinzukommen, wo ich glaube, dass Gott eine Berufung für mein Leben hat. In Abstimmung und Übereinstimmung mit meiner Frau, nicht im Alleingang. In Abstimmung und Übereinstimmung mit geistlichen Beratern, die mich begleiten auf meinem Weg. Keine Ad-hoc-Entscheidung, nicht impulsiv, aber ernsthaft. Ja, und habe mein Leben radikal umgestellt in diesen letzten 5 Jahren, um dem, was ich glaube, was meine Berufung ist, besser verfügbar sein zu können. Ich sage das also nicht aus dem hohlen Bauch und oberflächlich heraus. Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, in diesem Moment in einer Zwiesprache mit Gott zu fragen, Herr, stimmen meine Prioritäten, stimmen sie mit deinen Prioritäten für mein Leben überein? Oder gibt es irgendetwas, was du möchtest, was ich nochmal hinterfrage oder was ich umstelle? Also es kann sehr bescheiden und leicht sein zu sagen, ich will einfach mal, wenn Gott mich anstößt, hier weiter informieren und den Informationsfluss halten. Und es kann sehr herausfordernd werden, aber im besten Sinne, weil Gott nur Gutes im Sinne hat. Ja? Und er will euch in eure Berufung bringen. Er will jeden an seinen Platz bringen. Er will jeden in die Fülle dessen bringen, was er sich vor Schaffung der Welt für jeden Einzelnen ersonnen hat. Und das sind manchmal Weichenstellungen möglich, manchmal müssen Hürden überwunden werden, wie auch immer Prioritäten neu geordnet werden. Und ob auf der niedrigsten oder ob auf dieser sehr hohen Stufe Gott zu euch sprechen möchte, das sei ihm alleine überlassen. Das ist nicht unser Business, ja, das ist seine Sache. Er ist der Herr. Ja. Er ist der Töpfer und wir sind nur der Ton. Und ich möchte einfach dem Herrn Gelegenheit geben und Raum geben, hier uns anzusprechen in ein paar Momenten der Stille und möchte euch dann bitten, wenn der Geist Gottes irgendwas anrührt, schreibt es euch auf. Macht sicher, dass es nicht wieder verloren geht. Sobald man zu Hause ankommt, ja, und die Hausfrauen wieder von den eigenen Kindern umschwirrt werden und dieses und jenes, ja, es ist so schnell, dass sowas verblassen kann, so ein Eindruck, so ein Gedanke. Der Heilige Geist redet zart. Er bläst nicht mit dem Megafon durch die Gegend. Also, ich lese dann noch einmal diese 10 Punkte vor. Und es mögen auch andere sein, die hier nicht aufgetaucht sind. Ja, das ist ja bei weitem nicht vollständig, aber die der Heilige Geist euch nahegelegt hat. Und ich bitte euch, werdet still. Wer das gerne macht, der ist eingeladen, die Augen zu schließen. Und lasst einfach unser Herz weich sein vor Gott und offen sein vor Gott. Und dem Heiligen Geist Raum geben, uns anzusprechen. Vielleicht hat er es schon längst getan, in dem, was ich gesagt habe, dass irgendein Punkt war, irgendein Satz, eine Bemerkung, ein Hinweis, der euch innerlich hat hellhörig werden lassen. Fragt den Herrn, bittet ihn, dass er euch nochmal daran erinnert und darauf aufmerksam macht. Mag sein, dass der Heilige Geist jetzt einfach ganz neu zu euch redet. Gebt ihm Raum, gebt euch ihm hin, liefert euch im Haus und sagt, Herr, wenn du mir was sagen möchtest, du bist der gute Hirte, ich bin dein Schaf und ich als dein Schaf, ich möchte deine Stimme hören und du sollst mich führen und ich will dir nachgehen. Die 10 Stichworte sind Gebet. Trost- und Barmherzigkeitsdienste. Biblische Lehre, Aufarbeitung von Schuld, unsere Stimme öffentlich erheben, mitwirken am prophetischen Endzeithandeln Gottes, am jüdischen Volk. Praktische Dienste an Israel. Im engeren Sinn die Verbindung zu unseren jüdischen Wurzeln entwickeln. Den Juden mit dem Evangelium dienen. Die Einheit mit dem messianischen Teil des Leibes Jesu zu knüpfen, zu stärken.